Guten Morgen zusammen. Es ist schön, in so viele fröhliche Gesichter zu gucken. Ich bete mit uns, Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, Herr. Und ich danke dir so, Herr Jesus, dass du unsere Herzen öffnen willst für dein Wort, Herr. Dein Wort ist wahr, dein Wort ist lebendig und kraftvoll und wirksam, Herr. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du auch deine bewahrenden und schützenden Hände über uns hältst, über die Kinder, die draußen sind, über alle, die im Krankenhaus sind oder heute nicht da sein können, Herr. Du bewahrst und bewacht sie so auch heute. Danke, Jesus. Amen. So ein paar Worte zu meiner Person. Vielleicht kennen mich nicht alle. Vor 13 Jahren waren meine Frau und ich hier Mitglied der Gemeinde. Und wir sind dann nach Ostrauderfehn ausgesandt worden und haben dort die Gemeinde gegründet, die jetzt etwa 12 Jahre besteht. Das war so in der letzten Zeit meine Hauptaufgabe. Bis vor 10 Jahren war ich wirklich sehr intensiv und etwas weniger. Bibelschule haben wir noch in der Gemeinde. Ich habe mitgearbeitet bei dem Aufbau der christlichen Schule in Finnhusen von Anfang an, also die letzten 25 Jahre. Das waren so Stationen, die mich zeitlich sehr gebunden haben und kräftemäßig sehr gebunden haben. Ich habe sehr viel Erkenntnis gewonnen dabei, sehr viel Wissen angehäuft, aber so eines ist mir wichtig geworden. Zu glauben, zu vertrauen, dass wir einen großen Gott haben. Das ist mir sehr wichtig geworden in dieser ganzen Zeit. Wir haben wirklich einen großen Gott. Heute soll es in meiner Predigt um Israel gehen. Ich habe extra gefragt, ob hier schon irgendetwas in dieser Richtung gelaufen ist, aber man versicherte mir, nein, bisher gar nichts. Also das Thema lautet Israel. Und jetzt versuche ich mal, ob wir das in Gang bringen. Ich muss dahin, okay. Okay, das ist schon, muss ich noch ein bisschen zurück. Die Überschrift lautet Israel, Weltärgernis oder Segen der Welt. Wie ist es mit dir? Wenn du den Namen Israel hörst, öffnet sich dein Herz oder verschließt sich eher dein Herz? Sagst du, ach du liebe Zeit, schon wieder die Juden. An Israel entscheidet sich nicht nur das Schicksal der Welt, sondern entscheidet sich letztlich auch das Schicksal jedes Einzelnen von uns hier. Diese Staatsgründung von Israel vor 70 Jahren, genau am 14.05.1948, bietet Besonderheiten, die sich lohnen, näher betrachtet zu werden. Ich stelle diese Predigt unter dem Bibelwort von 1. Mose 12,3. Gleich vielleicht nochmal so eine Karte, jeder kennt die Karte, denke ich, oder die meisten von euch. Also Israel ist hier sozusagen links von meinem Pointer hier so, diese Ecke. Und hier ist Libanon und da oben ist Syrien. Und kann man hier vielleicht ein bisschen genauer sehen. Also das war so Israel ursprünglich vor den drei Kriegen hier. Und das ist die Westbank hier. Der Sinai und hier oben sind die Golanhöhen. Wie gesagt, ich will meine Predigt unter dem Bibelwort 1. Mose 12, Vers 3 stellen. Dort heißt es, ich will segnen, die dich segnen und will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf der Erde. Ich will segnen, die dich segnen. Und fluchen, verfluchen, die dich verfluchen. Das ist ein ganz klares, deutliches Wort an jeden von uns. Wir werden gesegnet, wenn wir mit Israel sind. Wir werden wirklich gesegnet, das können wir wirklich auch so sagen. Wir bekommen Segen, wenn wir mit Israel sind. Wie in jeder Predigt soll das Wort Gottes im Mittelpunkt stehen und das soll heute auch so sein. Das Wort Gottes steht absolut zentral und jede Einzelheit im Wort Gottes ist wichtig. Manchmal kommt es auf Artikel an oder auf Kleinigkeiten. Und Wir finden auch einen Hinweis in Offenbarung 22, wo das nochmal deutlich wird, dass wir das Wort Gottes nicht irgendwie abändern sollen, auch nicht aus persönlichen Gründen, hier nochmal und da nochmal, sondern dort steht, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die im Buch geschrieben stehen. Wenn jemand etwas entwegdämmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen. Wie gesagt, Offenbarung 22, 18. Wie gesagt, Mittelpunkt der Predigt soll die Staatsgründung Israels sein vor 70 Jahren, nochmal am 14.05.1948. Die Geschichte Israels, dieses Land, das landflächig ganz klein ist, das aber für die Weltgeschichte einen riesen geistlichen Input gibt. Über die Entwicklung dieses Staates Israel wird in der Bibel sehr viel gesagt. Manchmal sogar in ganz winzigen Einzelheiten, ganz genau. Und diese Vorhersagen sind zum Teil Jahrhunderte alt. In den 80er Jahren durften meine Frau und ich dieses Land mal bereisen. Und wir haben ein Land gesehen, wo Milch und Honig fließen, aber wo auch noch vieles so im Aufbruch war. Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich Israel noch mal ganz dramatisch verändert. Es ist immer fruchtbarer geworden, auch immer mehr Bäume und Plantagen wurden gebaut. Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Wenn wir vielleicht mal einen Blumenstrauß kaufen irgendwo, dann ist es nicht so ganz unwahrscheinlich, dass dieser Blumenstrauß in Israel geschnitten wurde. Oder wenn wir Orangen oder Zitronen und so weiter kaufen, kann es sein, dass diese Zitronen auch in Israel angebaut wurden. Wenn ich jetzt in den nächsten 20 Minuten die Entwicklung Israels, die Geschichte Israels nochmal nachzeichne, dann hoffe ich sehr, dass die Freude am Wort Gottes dadurch vermehrt wird. Dass wir die Wahrhaftigkeit, die Wahrheit der Bibel immer mehr auch bei uns sich verfestigt. Dass es sozusagen eine Festung wird. Wer mit wachen Herzen und mit offenem Verstand diese Entwicklung Israels verfolgt, der wird noch nicht umhin können, den Wahrheitsgehalt der Bibel zu bestätigen. Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges wurden 6 Millionen Juden in ganz Europa ermordet. Es ist schon immer so gewesen, dass Juden in aller Welt bedrängt wurden, dass sie verfolgt wurden, dass sie getötet wurden, aber die Entwicklung in Deutschland bildet den absoluten Tiefpunkt. Unmittelbar auch in meiner Umgebung gab es vor dem Zweiten Weltkrieg ein blühendes jüdisches Leben. Vielleicht kennen einige den Hagiusring bei uns oder Edeka Center in Westraufen. Wenn man dann auf die erste Sowieke fährt, dann fährt man auf die Gebrüder Weinberg Straße. Und die Gebrüder Weinberg sind in Westraufen geboren und sind dort aufgewachsen. Und einer dieser Brüder ist vor einiger Zeit auch nochmal zu uns nach Westerhof hingekommen. Also wie gesagt, das Schicksal Israels ist nicht nur entfernt von uns, sondern hat mit uns, mit unserem Schicksal ganz wesentlich zu tun. 2000 Jahre lang gab es keinen jüdischen Staat. 2000 Jahre lang gab es keinen jüdischen Staat. Es gab kein eigenes Land, es gab keine eigene Sprache und es gab auch kein geistliches Zentrum mehr. Das kleine Land Israel ist in der Welt ein Ärgernis. Das können wir jeden Tag in den Nachrichten verfolgen. Israel ist ein Ärgernis. Und dieses kleine Land wurde sage und schreibe 50 Mal von der UNO verklagt. Das ist keinem anderen Land auch nur annähernd passiert. Gerade vor etwa 4 Wochen das letzte Mal. Nach 2000, 50 Mal wurde Israel angeklagt oder verklagt. Und die Entwicklung Israels hat auch einen unmittelbaren Einfluss oder gibt einen Hinweis auf die Endzeit. Wenn ich von Endzeit rede, muss ich euch einige Hinweise geben. Dort steht in Ezekiel 38,8, am Ende der Jahre oder zur Zeit des Endes, in Daniel 8,23, an jenen Tagen und zu jener Zeit und die Vollendung der Zeitalter, Matthäus 24,3, und in den letzten Tagen. Das ist die Beschreibung auch von Endzeit. Wichtig ist zu wissen, dass Endzeit nichts mit Weltuntergang zu tun hat. Häufig wird das so verwechselt, immer wieder haben Menschen von Weltuntergang geredet. Das letzte Mal um die Jahrtausendwende, vielleicht haben einige so diesen Aztekenkalender noch im Auge oder im Kopf, dort wurde aus dem Kalender gedeutet, dass die Welt irgendwie um die Jahrtausendwende untergehen würde. Aber wir sind alle noch da und von daher war das eine Fehlaussage. Die Endzeit, wie sie in der Bibel steht, hat mit der Wiederkunft Jesu zu tun. Es wird uns berichtet, dass Jesus am Ende der Zeit auf dem Ölberg wieder erscheinen wird. Das finden wir in Jesaja 14, Vers 4. Aber um es gleich vorweg zu sagen, keiner weiß genau den Zeitpunkt, keiner weiß genau den Tag, wann das passieren wird. Nur der Vater im Himmel. Das finden wir in Matthäus 24, 36. Jesus wird uns in der Bibel sozusagen, wie soll ich sagen, in zwei Erscheinungsformen vorgestellt. Einmal als der leidende Jesus. Wir finden diese sehr bekannte Stelle, Jesaja 53, 4 bis 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielt ihn für den, der gejagt und von Gott geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt, in einer Übersetzung, sind wir geheilt worden. Jesus, der die Sünde der Welt trägt, Jesus, der Gerechte, der für die Ungerechten gestorben ist. Aber der wiederkehrende Jesus wird uns ganz anders geschildert. Der wiederkehrende Jesus wird ein Herrschender, ein Richtender Herr sein. Es gibt viele Anzeichen oder einzelne Anzeichen für diese Endzeit. Und dass Jesus wiederkommt, ist ein ganz wesentliches Anzeichen dieser Endzeitvorhersage. Dort finden wir, wenn ihr eine Wolke aufsteigen seht von Westen her, so sagt ihr gleich, es gibt Regen und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß werden und es geschieht so. Ihr Heuchler, aber das Aussehen der Erde und des Himmels, könnt ihr über das Aussehen der Erde und den Himmel könnt ihr urteilen. Warum könnt ihr über die Zeit nicht urteilen? Lukas 12, 54 bis 56. In Lukas 12 und anderen Bibelstellen finden wir dazu Hinweise. Und zwar sind das einmal die Wiederherstellung des Staates Israel. Das finden wir auch, das habe ich eben genannt am Anfang, dann finden wir den Aufstieg Russlands zur Weltmacht, die Auseinandersetzung auf den Kapitalmärkten, Zusammenbruch moralischer Werte und schließlich Weltregierung. Wir hatten ja schon den Völkerbund um 1919, die Vereinten Nationen um 1945 und jetzt so in der neueren Zeit wird uns auch angedeutet, dass da irgendwo so eine Weltreligion entstehen soll. Das wird ja immer deutlicher auch. Im Folgenden werde ich nun versuchen, die Ereignisse und Entwicklungen darzustellen, die in der Bibel mit dieser Entwicklung Jerusalem zusammenhängen. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, okay. Hier finden wir, wer hat solches je gehört, wer hat solches je gesehen? ward ein Land an einem Tag geboren, ist das Volk auf einmal zur Welt gekommen, kaum in Wehen hat Zion ihre Kinder geboren. Jesaja 66, 8. Wer hat solches je gesehen? Wer hat solches je gehört? Und dieses Land wird entstehen in Wehen. Und alle Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben, werden das bestätigen, dass die Wehen, wenn man so eine Skala aufmacht von 1 bis 10, von der Stärke her, dass du die Wehen bei 10 liegen. Das heißt also, die Wehen sind sehr stark von der Schmerzintensität her. Und Israels Entstehung hat eine schmerzhafte Intensität. Ein Land entsteht an einem Tag. Das hat es in der Weltgeschichte noch nie gegeben. Ein Land entsteht an einem Tag. Und die Bibel fragt dich und mich, hat das was mit dir zu tun? Kannst du das für dich persönlich irgendwie deuten oder wirkt das auf dich in irgendeiner Weise? Der zweite Punkt, Vertreibung und Verfolgung. Die Juden wurden nach der Tempelzerstörung 70 nach Christi in die ganze Welt zerstreut. Es gibt kaum ein Land, wo nicht die Juden hingekommen sind. Und diese Zerstreuung dauerte 2000 Jahre. Und wir finden einen Hinweis in der Bibel, dort heißt es, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. So steht es in Nehemia 1, Vers 8. Oder eine zweite wichtige Stelle, und ich will das Land wüst machen, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen. Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen und mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land soll wüst sein und eure Städte zerstört. 3. Mose 26, 31. Die Römer haben Israel, dieses Land Israel, 70 nach Christi, zerstört. Erstmal den Tempel und viele reduzieren das auf diese Tempelzerstörung. Aber im Grunde ist es so, dass das ganze Land zerstört wurde. Die ganze Infrastruktur, alles wurde zerstört, sodass dieses Land eine Wüste war. Genauso wurde es ja vorhergesagt. Dieses Land wird eine Wüste sein. Aus dem fruchtbaren Land, wo Milch und Honig fließen, wird ein Land, das, wo man nur den Kopf schütteln kann, wo viele Nationen drumherum sagten, das kann gar nicht wahr sein, guck dieses Land an, ist es ein Ödland geworden. Der Text aus 3. Mose 26 wurde 1600 Jahre vor Christi Geburt geschrieben, also lange, lange vorher. Kann man ein Ereignis noch genauer darstellen? Es ist ein Wunder. Und das Volk wurde fast vollständig aus Israel vertrieben. Nur ganz kleine, geringe Gruppen konnten da bleiben, meistens von der Unterschicht, aber der Großteil Israels wurde vertrieben. Und so entstanden richtig große Auswanderungswellen. Und eine der großen Wellen zielte auf dem Irak. 1 Million Israelis wurden in den Irak vertrieben. Und über dieses Ereignis, Irak ist damals Babylon, über dieses Leben in Babylon hat uns der Psalmdichter einiges hinterlassen. Es wurden Lieder geschrieben, es wurden Gedichte geschrieben. Und es war eine große Intensität. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Sehnen der Menschen, wieder zurückzukommen nach Israel, vor allen Dingen nach Jerusalem, auch zum Tempel. Das war ein Sehnen, was über Generationen immer wieder den Kindern erzählt wurde. Wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Dort gibt es ein Land, wo Milch und Honig fließt. Dort gibt es Jerusalem, die Hauptstadt. Und dort gibt es den Tempel, wo unser Papa im Himmel wohnt. Das war dieses Sehnen über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Und 1978 gab es eine Disco-Band, Boney M. Wer kennt Boney M.? So ein paar, ne? Boney M. kennt man. Also dort gibt es ein Album, Night Fly to Venus, und darin gibt es ein Lied, By the Rivers of Babylon. Also vielleicht können wir das mal so ein paar Takte einspielen, vielleicht dann haben wir das wieder im Ohr. Das war so, es bezog sich auf diese Zeit. Und dort wird gesagt, by the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion. Und Zion war eigentlich immer beschränkt auf den Tempelberg. Wenn man von Zion sprach, dann wurde eigentlich immer der Tempelberg gemeint, wo der Tempel war. Und dieses Lied von Boney M. basiert auf dem Vers 137, wo es heißt, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Und einige Verse weiter, 5a, dort heißt es, vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Könnt also, ihr seht also, mit welcher Intensität die Juden an ihr Heimatland dachten. Von der Vertreibung Israels bis in die Gegenwart sind etwa 13 Millionen Juden umgekommen, wie gesagt, in aller Welt. Und was so ganz entscheidend ist, die Israeli konnten ihre Kultur bewahren und auch ihren Glauben bewahren. Ich komme gleich noch dazu. Und die Juden sind im Laufe der Zeit auch nach Europa gekommen, auch in das Gebiet des heutigen Deutschlands. Und diese schreckliche Vertreibung über diese langen Jahrhunderte hat Gott auch genutzt, um eine Infrastruktur zu erstellen, damit das Evangelium verkündet wird. Wir erleben das bei Paulus, dass er überall, wo er kam, hatte er irgendwie einen Bezug zu den Juden und konnte davon auch das Evangelium dann verkünden. Der dritte Punkt lautet Rückkehr des Volkes. Um 1800, vielleicht etwas später, so 1850, begannen die ersten Wellen von Juden wieder nach Israel zurückzukehren. Mich erinnert das immer so an Zugvögel. Zu einer ganz bestimmten Zeit wird in diesen Zugvögeln so eine Kraft deutlich und auf einmal hebt sich diese Schar und fliegt in die Winterquartiere. Und so ähnlich muss es auch bei dem Volk Israel gewesen sein. Und da finden wir dann, siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe in meinem Zorn, Grimm und großem Unmut und will sie wieder an diesen Ort bringen, wo sie sicher wohnen sollen. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Siehe, ich will sie sammeln. Gott sammelt sein Volk zu einer ganz bestimmten Zeit mit einem ganz bestimmten Ziel. Kann man so vergleichen, den Menschen ist so eine Sehnsucht ins Herz gelegt worden, wieder zurückzukommen. Und sie haben diese Gewissheit gehabt, irgendwie wird das klappen, wir werden wieder zurückkommen in dieses Land. Und diese Rückkehr geschah auch in großen Wellen, zu Hunderten, zu Tausenden, zu Zehntausenden, auch zu Hunderttausenden. Und eine der größten Einwanderungswellen, das war die russische Einwanderung. Und dieser russische Einfluss ist deutlich geworden in der Kibbuzim-Bewegung. Die Kibbuzim sind sozialistische Kooperative, wo wir eine vergesellschaftete Gemeinschaft haben. Ich habe den Eindruck, die Kibbuzim-Bewegung ist zwar von der Bedeutung her im Abnehmen, aber sie bildet immer noch ein Element jüdischen Lebens. Mehrere Millionen Juden sind so in den letzten 150 Jahren aus 5 Kontinenten aus 130 Ländern in dieses Land zurückgekehrt. Man muss sich das mal vorstellen, Millionen Menschen kommen aus allen Herren Ländern, verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, aus Äthiopien, aus Russland, wie gesagt, aus Asien, überall kommen sie wieder in dieses Land, auch aus Europa. Und es ist Israel gelungen, alle diese Menschen zu integrieren. Und seit dieser Zeit kann man sagen, es wurden 240 Millionen Bäume gepflanzt, es wurden Obstplantagen angelegt, es wurden Blumen großflächig angebaut. Das heißt, dieses Land wurde wieder entwickelt, wieder zu einem Land, wo Milch und Honig fließen. Das heißt, auch die Sprache der Bibel war ja verloren gegangen. Das ist auch ja ganz klar. Wir denken zum Beispiel an die vielen Millionen deutschen Auswanderer nach Amerika. Die kamen nach Amerika und in der zweiten, dritten, vierten Generation wurde die deutsche Sprache mal weniger gesprochen, bis sie sozusagen ganz verloren ging. Und das passierte den Juden eigentlich auch. Sie nahmen die Sprache der Gastländer an und irgendwann war das Hebräische einfach gar nicht mehr da. Aber die Sprache ist etwas sehr Wichtiges. Aber den Juden gelang es, ihre Kultur zu bewahren, wenigstens im Kern und vor allen Dingen auch ihren Glauben. Die Kultur und der Glaube wurde über die Jahrhunderte, Jahrtausende bewahrt, eine unglaubliche Leistung oder auch Gnade Gottes, die ihnen da gewährt wurde. Eine tote Sprache, das Hebräische, wird wieder lebendig. In kurzer Zeit ist die hebräische Sprache wieder reaktiviert worden, ist wieder in dieses Land gekommen und mittlerweile ist das Hebräische wieder eine der Landessprachen. Englisch, aber vor allen Dingen im Hebräisch. Und ein Name ist da besonders zu erwähnen. Das ist der Name Elisa ben Yehuda. Dieser Elisa ben Yehuda, der hatte so diesen Eindruck von Gott bekommen, wir müssen wieder diese Sprache, die hebräische Sprache, die Sprache der Bibel reaktivieren. Das muss wieder die Landessprache werden. Und er beschloss, sagte zu seiner Frau Sarah, Sarah, wenn du ein Kind bekommst, dieses Kind wird nur noch Hebräisch sprechen. Ich sagte dann, na gut, wenn du das meinst. Das heißt also, das war so der erste Impuls, dass diese Sprache wieder überhaupt neu in dieses Land hineinkam. Und in kurzer Zeit, wie gesagt, war dann das Hebräische wieder die Landessprache. Vor der Staatsgründung 1948, das hatte ich ja gesagt, sind schon viele Menschen wieder nach Israel eingewandert. Und diese Menschen haben dann auch Land gekauft. Juden haben Land gekauft von Großgrundbesitzern, die irgendwo in Irak oder Iran wohnten, das von arabischen Großgrundbesitzern. So dass immer schon auch größere Teile den Juden gehörte. Das war alles sozusagen noch verdeckt, nicht offen, sondern das war alles verdeckt. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Land. Jeremia 32, 15. Der vierte und letzte Punkt, die drei Kriege Israels mit den arabischen Ländern. Direkt nach der Verkündigung der Unabhängigkeit Israels wurde Israel angegriffen. Ben-Gurion verkündete am 14.05.48 den Staat Israel. Er sagte hier, so in etwa, hiermit erklären wir die Gründung eines freien, unabhängigen jüdischen Staates. In der Präambel, vorher hieß es auch noch von einem demokratischen Staat. Das ist dann später gestrichen worden. Aber direkt nach dieser Staatsgründung wurde Israel angegriffen von einer Allianz aus arabischen Ländern. Das heißt, es war eine Allianz aus Ägypten, Syrien, Jordanien, Libanon und im Irak. 9 Armeen standen vor der Grenze, vor Israel, vor den Grenzen Israels. 9 große Armeen, und die wollten jetzt die Israelis ins Meer treiben. Und diese Metapher ins Meer treiben ist bis heute bei den Arabern wirksam. Immer wieder wird davon gesprochen, dieses Land, dieses Volk ins Meer zu treiben, dieses Land zu zerstören, dieses Volk ins Meer zu treiben. Wohlan sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israels nicht mehr gedacht werde. Psalm 83,5. Die arabischen Armeen waren mit modernen russischen Waffen ausgerüstet worden. Sie hatten Raketen, alles mögliche, diese Sam 1, Sam 2. Und Israel hatte nicht wirklich viele größere Waffen oder irgendwie Material, um dieser Armee widerstehen zu können. Aber Israel gelang es, diesen Krieg zu gewinnen, diesen ersten Krieg nach der Staatsgründung. Und das ist wieder so ein Wunder, was uns in der Bibel auch schon so vorhergesagt wird, dieses Wunder, dass dieses Land wiederhergestellt wird. Und es war so, dass die Juden, die in Europa gelebt hatten und jetzt nach Israel gewandert waren, dass die gesehen hat, miterlebt hatten, wie ihre Brüder, wie Männer, Frauen und Kinder, wie sie praktisch ohne Gegenwehr hingeschlachtet wurden. Und bei ihnen war so dieses Empfinden oder auch dieses Versprechen, was sie sich ergeben haben, wir werden uns nie wieder freiwillig ohne uns zu wehren ergeben. Wir werden, wenn wir sterben müssen, werden wir das mit dem Gewehr in der Hand tun. Das war so dieses Versprechen dieser Shoah-Juden, die das erlebt hatten. Dieser junge Staat hatte nur eine Chance. Dieser neu gegründete Staat hatte nur eine Chance. Sie mussten siegen. Sie konnten nicht verlieren. Wenn sie verloren hätten, dann wäre alles wieder kaputt gegangen. Der zweite Krieg mit seinen arabischen Nachbarn wurde 1967 geführt. Er ist in der Historie als der sogenannte Sechstagekrieg eingeführt worden. Und wieder gelang es der jüdischen Armee, trotz dieser drückenden Überlegenheit, auch diesen Krieg zu siegen. Und als Folge dieses zweiten Krieges wurde das Westjordanland, die Golanhöhen, der Sinai und Ostjerusalem erobert. Vor allen Dingen diese Eroberung Ostjerusalems war für die Juden natürlich etwas ganz Besonderes. Ostjerusalem, dort war der Tempelberg, dort war der ehemalige Tempel, jetzt stand nur noch die Westmauer, die sogenannte Klagemauer. Und ich habe mir das nochmal gestern angesehen, diese Befreiung, diese Eroberung dieses Tempelberges, wo die erste jüdische Fallschirmjägerbataillon, wie diese jungen Soldaten zu dieser Westmauer gekommen sind. Es war ein unbeschreibliches Durcheinander von Weinen, von grenzenlosem Glück. Wir sind wieder zurückgekommen zum Papa, zu unserem Vater. Sie setzten ihren Helm ab, es wurde gebetet, es entstanden ganz eigentümliche Ereignisse. Einige waren überhaupt nicht gläubig, das waren so Kibbuzim, die, wie gesagt, das waren Kommunisten, die fragten, was sollen wir tun, was machen wir hier? Und dann haben einige Soldaten, dann, die gläubig waren, gesagt, betet nur dieses Schma Israel, höre Israel. Und die haben dann losgelegt, dieses höre Israel. Und das war, wie gesagt, das hat mich ganz stark beeindruckt, auch beeinflusst über die Jahre hinweg. Das war der zweite Krieg und dann der letzte Krieg, das war der sogenannte Yom Kippur-Krieg. Yom Kippur, das ist in Israel ein Feiertag, so wie bei uns Weihnachten. Und die arabischen Länder um Israel rum, die hatten sich eine besondere List ausgedacht. Die hatten gesagt, wenn wir am Yom Kippur angreifen, dann werden die Israelis gar nicht, die sind dann unvorbereitet, die Stellungen sind gar nicht besetzt und wir können sie einfach überrollen. Und so war es auch, die Anfangserfolge dieser arabischen Armeen waren besonders groß auch. Eine Panzerarmee aus Syrien überwand im Golan diese Verteidigungsstellung und sie rollten sozusagen in Israel hinein. Auch im Sinai war es so, dort hatten die Israelis so Erdwälle aufgeschüttet am Suezkanal und die Ägypter fluteten diese Wälle und konnten dann einfach so diese schwach verteidigten Stellungen überwinden. Und Moshe Dayan, vielleicht ist bei einigen von euch noch dieser Name geläufig, der Moshe Dayan war der Oberbefehlshaber und der sprach von der Zerstörung des dritten Tempels. Er hatte den Eindruck, diesmal werden wir das nicht gewinnen und wir werden wieder, wie vor 2000 Jahren, wir werden wieder vertrieben werden, das Land wird wieder öde und leer sein und wir haben überhaupt keine Chance, das alles zu gewinnen. Und dann jetzt zum Schluss, das ist wieder so ein Wunder, wie es in der Bibel immer wieder auch gesagt wird. Dieses Wunder bestand darin, dass auf einmal diese syrische Armee stoppte. Mitten in diesem Eindringen in Israel hinein stoppte diese Armee. Und genauso war es auch im Sinai, auch die ägyptische Armee stoppte irgendwann. Und allmählich wurden die Reservisten eingezogen und dann so ganz langsam bekamen dann die Israelis die Oberhand. Und vor allem dieser Stopp, den konnte man irgendwie nicht ganz erklären. Warum sind die nicht weitergefahren? Das war nur eine einmalige Gelegenheit. Und das ist jetzt, wie gesagt, das wird man nirgends finden in einer Historie, in irgendwelchen Büchern, sondern hier wird uns berichtet von einigen Soldaten, die das gesagt haben, gesagt, wir haben eine riesige Armee gesehen, die sich vor dieser syrischen Panzerarmee gestellt hat. Die haben also diese Armee gesehen und sind erschrocken gewesen und haben dann diesen Vormarsch nicht fortgesetzt. Das ist wieder so ein Riesenwunder, dass Gott hier eingreift. Und in der Bibel finden wir das zum Beispiel bei 2. Könige 6, 17. Dort wird ja dem Diener von Elisa auch diese unsichtbare Armee vor Augen geführt, die ringsum auf den Bergen steht und wo sie merken, also wir werden geschützt. Gott, unser Vater, schützt uns und wir müssen keine Angst mehr haben. Gott führt dieses Volk in einer wunderbaren Art und Weise zu einem wunderbaren Ziel. Das ist klar. Und dieses Volk Israel ist mit uns unmittelbar verbunden, gerade mit Deutschland. Und ich habe immer wieder erlebt, wie, wenn ich mit Juden zu tun hatte, dass so eine Dynamik da war. Auf der einen Seite so dieses Hingezogensein zu uns und auf der anderen Seite auch dieses Widerstand. Ich hatte die Gnade, mit Simon Wiesenthal zusammenzukommen vor vielen Jahren. Das war der hatte in Wien so ein Dokumentationszentrum, um die Nazis zu verfolgen. Ich hatte mal mit dem Bezirksrabbiner Henry Brandt zu tun, der bei uns war. Und immer war wieder zu spüren oder auch in Seminaren, dass dieses Hingezogensein zu uns durchaus immer da ist, aber auch immer wieder diese Distanz. Und am eindrücklichsten war das mal, als wir, meine Frau und ich, in Israel auf so einem Balkon standen, so ein älterer Herr stand so in 10 Meter Entfernung und er hörte, wie wir uns unterhalten haben und dann merkte ich, wie er so sich zu uns hinwendete und wieder zurückging, bis er so nach 5 Minuten dann zu uns hinkam und sagte, ja, ich komme aus Deutschland, ich bin aus dem Süden und ich finde es ja toll, dass hier wieder Deutsche sind und dass ich wieder mal Deutsch in laut höre. Und da habe ich so gemerkt, wie auf der einen Seite, wie gesagt, diese Verbundenheit mit uns immer noch da ist, auf der anderen Seite auch eben diese Abwehr. Zum Schluss, Gott führt dieses Volk und Gott führt genauso uns. Und nochmal zurückzukommen zu dem ersten Vers. Wenn wir Israel segnen, werden wir gesegnet. Und es wäre clever von uns, wenn wir das so mitnehmen könnten. Wir segnen Israel, wir segnen das israelische Volk, auch wenn wir mit vielen Dingen vielleicht nicht einverstanden sind, was da passiert. Aber wenn wir Israel segnen, dann werden wir gesegnet werden. Das soll so die Quintessenz der Predigt sein. Amen.